Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie das Literaturmagazin Wortart eingeschaltet haben. Am Mikrofon Klaus Karst, in der Technik Charlotte Kroll. Und mein Gast ist heute Abend, wie auch schon in den letzten Jahren im Dezember, der Pfarrer im Ruhestand Holm Roch aus Iserlohn. Holm Roch, ich freue mich, dass ich gerade für die weihnachtliche Sendung einen Freund und Pfarrer einladen kann, mit dem ich mich dann auch ein wenig über das Fest der Liebe unterhalten kann. Aber vorher sollten wir dich vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, womit sie was verpasst haben. Willst du dich selbst vorstellen oder soll ich dir die Würmer aus der Nase ziehen?
Ach, zieh mir mal die Würmer aus der Nase.
Also, wie man schon hört, bist du kein Westfale.
Nein, ein Sachse.
Ein Sachse. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Da habe ich mir nämlich eine fiese Frage ausgedacht. Du bist Pfarrer.
Ach Gott, ich bin ja schon etwas älter, genau genommen 77 Jahre. Und da macht das Leben ja so manche Wendung. Mein Werdegang. Also ich wollte ganz vieles werden, nur nicht Pfarrer. Ich wollte gerne Zeichenlehrer werden. Ich wollte auch mal Architekt werden, aber diese Kindheitsgeschichte spielt ja in der DDR. Und da gab's zum Beispiel bei Architektur, ich hätte so gern so große Glaspaläste gebaut, so im Bauhausstil. Aber die hatten noch diesen Zuckerbäckerstil von der Stalin-Ära drauf. Und das war nicht für mich. Dann habe ich mich mal beworben an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Die war damals noch nicht so berühmt wie jetzt, wo da Neo Rauch und andere aufgetreten sind. Fotografik, weil ich gerne fotografierte, aber da waren ein paar hundert Bewerbungen und ich glaube 2 Dutzend Studienplätze. In der DDR war ja alles Planwirtschaft, also man konnte nicht studieren, was man wollte. Und da ich auch mich so ein bisschen politisch engagiert hatte, wurde mir dann doch der Boden zu heiß. Und ich bin in den Westen abgehauen, wie man sagte. Das heißt, ich bin eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling. Ne? Ich bin hierher gekommen, weil ich hier besser leben wollte.
Hast du aber Glück gehabt, hier Asyl bekommen zu haben.
Ja, ich habe das neulich mal auf so einer heißen Versammlung, als es um die Flüchtlingsfrage in Iserlohn ging, gesagt. Da waren auch viele Rechte da und die haben gesagt, ja, das ist doch klar, Sie sind ja auch ein Landsmann. Ne? Ein Landsmann nimmt man natürlich auf, nur nicht einen, der so anders aussieht und nicht richtig Deutsch kann.
Ja, dann kann ich aber gleich mal diese fiese Frage stellen, die ich eigentlich vorhatte.
Ja.
Irgendwie sind die Sachsen ja ein bisschen in Verruf gekommen in Deutschland durch die Pegida-Demonstrationen. Andererseits hat ja gerade in deiner Geburtsstadt Leipzig die große Veränderung stattgefunden. Sie ist da initiiert worden. Gibt es da ein Problem zwischen Leipzig und Dresden? Sind das völlig unterschiedliche Völker, die da wohnen?
Na, Völker nicht, aber es gibt eine seit Jahrhunderten bewährte Feindschaft. Das ist so wie Köln und Düsseldorf oder Hamburg und München. Also die Leipziger können die Dresdner nicht leiden und umgekehrt wohl auch nicht, weil aus Sicht der Leipziger war das eben immer eine weltoffene Messestadt. Da ist ja auch nicht viel mit Pegida, ne?
Nein,
und Dresden war der Hof, da regierten die Hofschranzen. Und da hatten die Leipziger eigentlich nichts mit am Hut. Jetzt kommt noch eins dazu. Sachsen und vor allen Dingen Leipzig ist ja urprotestantisch. Lutheraner sind das alle. Und dann kommt August der Starke in Dresden und wird katholisch. Ne? Also das haben die Leipziger ihm nie verziehen. Warum hat er das gemacht?
Da ging es ja um Geld.
Es ging darum, dass er sonst nicht König von Polen hätte werden können. Ja. Aber weißt du, aus Leipziger Sicht, also nee, ne? Unterm Strich. Und das zieht sich bis heute hin.
Sogar dann in der politischen Grundhaltung.
Das ist natürlich
schon interessant. Dann hast du ja hier im Westen Theologie studiert.
Also ich war 8 Jahre lang Gemeindepfarrer in Essen-Steele in einer wunderschönen Neubausiedlung. Alles Plattenbau, neue Heimat für 8000 sozial schwache und kinderreiche Menschen.
In einem Vorort, wo jedes Haus einen dicken Riss hat an der Fassade.
Ja, nicht nur das, wo jedes Haus auch aufgebogene Briefkästen hat, wo richtig was los war. Ja, und das
der
hat
Vorort
mich
heißt Eiberg, ist schon merkwürdig Horst, als Name.
Ja, der heißt ja. Horst-Eiberg zu Essen-Steele. Das passt überhaupt nicht auf das Kirchensiegel drauf. Also da war ich 8 Jahre, das war ganz spannend, weil als ich da hinzog, gab es da nur Baugruben und da entstand langsam diese Siedlung und wir hatten gar nichts. Wir hatten keinen Laden, wir hatten keine Kneipe, wir hatten erst recht keine Kirche und als ich wegging, hatten wir eben alles und auch das erste Bürgerhaus Nordrhein-Westfalens.
Holm, Eiberg haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wie ging es dann weiter?
Dann bin ich nach Koblenz gegangen als Schul- und Studentenpfarrer. Und von dort aus kam ich dann nach Westfalen, weil mich hier eine Stelle gereizt hat. Die Westfälische Kirche suchte jemanden für den Bereich Familienbildung. Also Familienbildungsstätten, die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damals fing gerade so Eltern-Kind-Gruppenarbeit in Gemeinden an. Also ich war dann für ganz Westfalen zuständig und ständig auf Reisen, habe immer nur meinen Koffer zu Hause abgestellt. Und als es dann so Richtung Ruhestand ging, habe ich gemerkt, ich kenne hier in Iserlohn keinen Menschen. Und so bin ich dann hier zum Bürgerradio gekommen. Bin ja auch ein Radiomacher.
Wo wir uns dann kennengelernt haben, ja.
Und habe da eine Reihe angefangen, Menschen in unserer Stadt. 150 Sendungen sind es geworden und hinterher habe ich 150 Leute gut gekannt. Das war wirklich eine gute Lösung.
Du hast promoviert mit einer Dissertation Naive Frömmigkeit in der Gegenwart. Das ist 1969 aber schon gewesen. Aber trotzdem. Naive Frömmigkeit. Ist Frömmigkeit nicht immer naiv gewesen? Ist sie das nur heute?
Also was, es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Naivität. Und man spricht auch manchmal von einer zweiten Naivität, also nicht ein Kinderglaube, sondern dass ein Mensch im Alter auch wieder zu einfachen Überzeugungen kommt. Ich hatte ja ein Studienobjekt, das war so ein erwecklicher Mann aus Wiedenest, Werner Heugelbach, der war damals bekannt wie ein bunter Hund. Der hatte so eine Traktatmission aufgebaut und ließ auch Flugzeuge fliegen mit seinem Spruch, gerade du brauchst Jesus. Und mich interessierte eben einfach diese Art von, wie ich gesagt habe, naiver Frömmigkeit.
Das hört sich schon fast sektiererisch an.
Naja, da ist die Grenze fließend. Es sind einfache Denkmuster. Es ist alles schwarz-weiß. Na, entweder kommst du in den Himmel oder du prätst in der Hölle. Und das wird nun alles in die Bibel hineingelegt, auch wenn es da gar nicht so drin steht. Also da könnten wir jetzt auch über Pegida reden. Das ist auch eine naive politische Einstellung. Eine, ne?
Ja, ein katholischer Pfarrer, der Iserlohn jetzt verlässt, hat gesagt, dass die katholische Kirche nach seiner Meinung zu einer Sekte auch mutiert. Aber ich glaube, er sieht das also genau andersherum, dass nämlich die Kirche nicht mehr mit den Gläubigen spricht, sondern ihr eigenes Spiel spielt, die Gläubigen allein lässt. Also so habe ich das jedenfalls verstanden.
Also auf unserer Seite würde ich das nicht so sehen. Ich denke, die Kirche schrumpft, dafür gibt es viele Gründe. Und vielleicht entwickeln wir uns zurück und treffen uns nur noch in Wohnzimmern, weil wir keine Kirchengebäude mehr haben. So hat das ja auch mal angefangen.
So
also in
angefangen.
Überschaubaren Gruppen und nicht mit Kirchentagen oder sowas.
Und da kommen wir irgendwie auf das Weihnachtsthema von heute. die Völkerwanderung, die im Gange ist, erinnert an die biblische Geschichte. Da waren ja auch viele Menschen unterwegs, suchten Obdach, landeten schließlich im Stall. Das ist ja schöne Geschichte. Glaubst du, dass die Kirchen da heute genug tun? Es wird immer so von Wertekultur geredet und dass hier unsere ganze Kultur auf Christentum aufgebaut ist. Ich merke nur so wenig davon, dass die Kirche da involviert ist.
Du, das ist sicher von Ort zu Ort sehr verschieden. Und die Kirche ist natürlich bei uns ein Teil der Gesellschaft. Also du wirst da nicht so völlig andere Auffassungen finden als sonst auch. Meine Gemeinde Maria Magdalena ist sehr bemüht um die Flüchtlinge, die da in dem Loppegebäude sind. Wir haben jetzt einen Kaffeebetrieb aufgemacht für die Flüchtlinge. Aber da gibt es sicher auch Leute, die ganz anderer Ansicht sind und trotzdem Kirchensteuer zahlen, ne?
Können wir davon sprechen, dass wir heute wieder einen groß angelegten Religionskrieg haben? So wie im Mittelalter, als die Kreuzzüge versuchten, die Muselmanen jetzt mal ein klein wenig zu ärgern, geht's jetzt umgekehrt los?
Na, ich bin kein Islamkundler, aber wenn ich sehe, wie Sunniten und Schiiten miteinander umgehen, da erinnert mich das sehr an den 30-jährigen Krieg.
Ja.
Und die Verhältnisse in Syrien, dass sich so staatliche Ordnung auflöst, es gibt nur noch Banden mit einem Häuptling jeweils, keiner weiß so recht, wer das ist und was die auch wollen, das hatten wir alles schon mal gehabt.
Wohl brauchen wir, die wir in der Literaturszene unterwegs sind, kennen dich als Satiriker. Du hast so deine eigene Sicht auf die Welt und das ist auch gut so und machst daraus schöne, meistens sehr kleine Geschichten. Manches von dem, was du so heute schreibst, hättest du dir vorstellen können, das auch von einer Kanzel zu predigen?
Ne, ich glaube eher nicht, weil Satire ist nicht für alle Menschen. Es gibt Menschen, die das gar nicht verstehen. Die denken immer, das wäre ernst gemeint. Ja, und das ist es ja gar nicht. Und Kirche ist ja nur ein Hort der Ernsthaftigkeit. Das sind Späße eigentlich eher unerwünscht. Nee, das ist die Kehrseite des Pfarrberufes.
Aber ich kann mich an eine Lesung, die du gemacht hast, erinnern. Da waren nur strahlende, schmunzelnde Gesichter. Aber das ist doch eigentlich das, was das Volk viel lieber hört.
Also Klaus, ich bin da nicht so sicher, weil das ist ja leichte Muse, was ich da mache. Ich werde nachher auch noch was vorlesen, damit das deutlicher wird. Es gibt Themen, da kann man keine Späße machen. Also der Tod zum Beispiel.
Ja.
Und insofern ist man da in einer anderen Schicht in der Kirche. Das ist eben nicht Kabarett.
Also ich habe eine Satire geschrieben über den Tod. Die ist auch ziemlich lustig.
Übers Sterben geht es. Aber den Tod als solches, das ist eben eine ernsthafte Angelegenheit. Ne? Da vergeht dir auch das Späße machen.
Ja, dann lasst uns doch mal ein bisschen in die Satire gehen und
ja, ich lese mal eine mittellange
Geschichte vor. Ja.
Geschichte, die heißt Happy Animals, also glückliche Tiere. Der Untertitel ist leichter zu verstehen, wie der Elch ins Wohnzimmer kam.
Das hört sich interessant an.
Erstmals tauchten sie Ende September im Werbefernsehen auf, die Happy Animals. Jeweils am Dienstag und am Donnerstag liefen zwei unterschiedliche Versionen von Werbespots. Am Dienstag sah man den kleinen Jürgen neben dem Plastikschwein Piggy und Jürgens Mutter verriet, dass ihr Sohn, seit er mit Piggy zusammenlebt, abends immer problemlos einschläft. In dem zweiten Spot sah man Laura, wie sie das Fohlen Ronaldo umarmt und ein Psychologe erklärte, wie wichtig der Kontakt zu einem Pferd für pubertierende Mädchen ist. Das Besondere an Piggy und Ronaldo: Happy Animals sehen aus wie Tiere aus dem Spielzeugzoo, sind genau wie diese innen hohl, erreichen aber die gleiche Größe wie im wirklichen Leben. Man legt die zunächst radiergummigroßen Tiere in eine spezielle Nährlösung und schon saugen sie sich voll, blähen sich auf, werden größer und immer größer, bis sie ausgewachsen sind. Wie das genau funktioniert, bleibt ein Geheimnis der Hersteller. Backpulver und spezielle Wachstumshormone sollen dabei im Spiel sein. Schwein und Fohlen gehören inzwischen zum festen Inventar deutscher Kinderzimmer. Weitere Tierarten wurden auch schon angekündigt, benötigen aber offenbar noch Entwicklungsarbeit. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit zog dann ein bekanntes Möbelhaus mit dem Elch Bromsö nach. 1000 Elche einer limitierten Sonderausgabe wurden auf den Markt geworfen. Das bedeutet, 1000 Kinder fanden unter dem Weihnachtsbaum einen glücklichen Elch vor und 2000 Kinderaugen leuchteten dankbar. Ein Verkaufserfolg erster Güte und zugleich ein toller Werbegag des gelb-blauen Möbelhauses. Zu den glücklichen Elchbesitzern gehörte auch Alexander Berghoff aus Wanne-Eickel, ein 13-jähriger, pickeliger Knabe, ein typisches Einzelkind aus eher einfachen Verhältnissen. Eigentlich konnten sich seine Eltern gar keinen glücklichen Elch für 78,80 Euro leisten, aber als die Oma noch etwas dazulegte, ging es dann doch. Noch am heiligen Abend legte Alexander seinen Elch in die mitgelieferte Nährlösung, wo das Tier rasch zu wachsen begann. Am zweiten Feiertag war der Elch schon so groß wie ein Sparschwein. An Silvester glich er einem Hund und musste in die Badewanne umziehen. Am Dreikönigsfest war Bromsö ausgewachsen. Der Elch war jetzt ungefähr so groß wie eine Kuh und versperrte das gesamte Wohnzimmer. Vor allem behinderte er den Blick auf den Fernseher. Ins Kinderzimmer von Alexander umquartieren ließ er sich auch nicht, weil dort gar nicht genügend Platz frei war. So schwierig hatten sich die Eltern von Alexander das Leben mit einem Tier, auch wenn es aus Plastik war, nicht vorgestellt. Eine Woche später hatten sie dann die Nase endgültig voll. Der Vater wollte endlich wieder Fußball sehen, er griff zur Säge, zerlegte den Elch in handliche Teile und brachte sie zum Müllcontainer. Als Alexander aus der Schule kam, war Bromsö verschwunden und das arme Kind natürlich schwer traumatisiert. Bromsö war ihm doch irgendwie ans Herz gewachsen. Nun wünscht sich Alexander zum Geburtstag den Saurier Bronzo, der gerade neu auf den Markt gekommen ist. Seine Eltern sind noch unentschieden, ob sie ihm diesen Herzenswunsch erfüllen sollen. Einerseits geht es nur, wenn das Tier im Kinderzimmer unterkommt und Saurier sind bekanntlich größer als Elche. Andererseits stehen die Eltern vor der schwierigen Frage, ob man seinem Kind so eine Bildungschance einfach verbauen darf.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Olm Roch, das war ein kleiner Vorgeschmack für deine satirische Sicht der Dinge. Aber mach doch direkt mal weiter mit einer nächsten Geschichte. Was hast du uns da anzubieten?
Ja, ich hätte ein Heimat-Shorty. Also Shorty ist so ein Fachausdruck für Kürzestgeschichten. Die haben meist nur so 1100 Zeichen, also eine Dreiviertelseite. Das mache ich eigentlich gern, weil ich würde nie einen Roman schreiben. Das wäre mir viel zu lang. Ich habe auch schon in der Schule immer kurze Aufsätze geschrieben. Und jetzt kommt also ein Heimat-Shorty. Heimat, ne? Ja. Das ist ja so eine Modewelle. Also unsere Stadtbetriebe, die nennen sich ja seit einiger Zeit Heimatversorger. Also sie liefern nicht nur Strom und Wasser und Gas, sondern auch Heimat.
Ah ja.
Und, Und jetzt hat das Stadtmarketing
auch. Kriegst du da ein besonderes Gefühl, wenn du jetzt einen Stecker in die Dose steckst?
Ja,
kommt dir dein Heimat.
Das ist, soll ich wahrscheinlich.
Ach, das soll, ja.
Und das andere ist, es gibt jetzt so Einkaufstüten, da steht drauf Heimatshopping. Also das ist vom Stadtmarketing.
Interessanter Ausdruck, ja.
Ja, ich finde ihn schon ganz witzig. Gedacht ist natürlich, wir sollen beim Bäcker an der Ecke und beim Fleischer eine Straße weiterkaufen.
Sollst da shoppen.
Shoppen, richtig, ja. Also es müsste einfach Heimateinkauf heißen.
Eigentlich,
oder
ja.
Eben Homeland Shopping. Ne, ja. Das ginge auch
das
noch.
Das ginge auch noch, ja.
Aber ist ja Quatsch. Ich wohne in der Iserlohner Heide. Da gibt's überhaupt keine Nachbarläden mehr. Die sind alle weg.
Ach, dann kriegt ihr auch die Tüten nicht.
Nee, die Tüten werden da völlig daneben. Jetzt kommt der Heimatshorty, der Engel, der nicht fliegen wollte. Kursa war von Anfang an ein schwieriger Engel. Beispielsweise weigerte er sich, Manna zu essen und verlangte stattdessen Lebkuchen oder Pommes. Später in der Flugschule gab es dann weitere Probleme. Kursa wollte nicht fliegen. Er machte seinen Namen alle Ehre, denn Kursa ist die weibliche Form von Kursor und das bedeutet der Läufer. Während die anderen Nachwuchsengel sich Halleluja rufend im Sturzflug übten, lief Kursa lieber am Boden herum und beobachtete Käfer, Blumen und Pilze. Auch der Erfahrungsaustausch mit Zugvögeln, ein fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms, interessierte ihn nicht. Nur wenn es unbedingt sein musste, brachte Kursa einige Flügelschläge zustande, schaffte es jedoch kaum einmal, über Baumwipfelhöhe hinauszukommen. Bei der Abschlussprüfung fiel er wie erwartet durch. Danach wurde er zwar einer Flugstaffel zugeteilt, durfte aber nur Innendienst leisten. Das heißt, er musste Betreuungseinsätze auswerten, Protokolle schreiben und Statistiken anfertigen. Eine langweilige Tätigkeit, bei der ihm jedoch das Fliegen erspart blieb. Schließlich wurde Kursa einem gewissen Kurt Lennerich als Schutzengel zugeteilt. Dieser Kurt Lennerich war ein geborener Wanderer. Eigentlich gehörte ihm eine mittelständische Metallwarenfabrik, die Tankdeckel herstellte. Aber er überließ die Leitung seiner Firma lieber einem Geschäftsführer und verlegte sich ganz auf seine große Leidenschaft, das Wandern. Natürlich war er Mitglied im Sauerländischen Gebirgsverein, dessen Hang zu modischen Wanderrouten und Premiumwegen stand er jedoch skeptisch gegenüber. Nein, Lennerich wanderte lieber auf ungebahnten Strecken kreuz und quer durch Sauerland. Heute tauchte er in Neuenrade auf, morgen in Henkhausen und am dritten Tag in Attendorn. Öfters brachte er sich dabei selbst in Gefahr, blieb an einer Baumwurzel hängen oder konnte seine Schuhe nicht mehr aus dem Schlamm eines Bachbettes herausziehen. Auch in einem elektrischen Weidezaun hatte er sich schon einmal verheddert. Das war auch der Grund, warum ihm jetzt ein Schutzengel zugeordnet wurde. Dieser Mann musste unbedingt besser behütet werden. Bei dieser Aufgabe war an Fliegen nicht zu denken. Es ging ja ständig quer durchs Unterholz. Es musste Dorngestrüpp durchkrochen und überwucherte Wege mussten freigehauen werden. Da konnte Kursa seine Lust am Laufen so richtig ausleben. Wenn Muskeln nicht mehr benutzt werden, fangen sie an zu verkümmern. Kein Wunder also, dass Kursas Flügel sich immer weiter zurückbildeten, und er immer stärker wie ein Mensch und immer weniger wie ein typischer Engel aussah. Wer den beiden im Wald begegnete, hätte sie glatt für Zwillinge halten können. Nur dass Kursa natürlich, wie alle Engel, unsichtbar war.
Der Luftraum ist ja inzwischen in der Welt gefährlich geworden. Da sind so viele feindliche Düsenjäger unterwegs und auch so viel Schrott ist da oben im Weltraum. Das ist ja bekannt. Ist das nicht gefährlich für Engel?
Ich weiß nicht. Engel sind ja ätherische Wesen, also die sind nicht aus Materie. Und deswegen fliegt das alles durch die durch, glaube ich.
Holm, ich kann dich natürlich vor Weihnachten nicht entlassen, ohne dass du uns noch ein Gedicht aufsagst. Und ich schätze, notfalls hast du sogar selbst eins gedichtet.
Ja, also ich hätte eins, das ist an sich sehr simpel, hat aber einen geradezu philosophischen Titel. Das heißt nämlich Zeitansage.
Das ist hervorragend.
Toll, ne?
Ja.
Also, wenn vom Himmel Engel flattern, Weihnachtsgänse angstvoll schnattern, wenn Glühweinduft die Luft durchwebt, Kerzenwachs an Kugeln klebt, Sauerländer Brauchtumsschützen unter Tannen Bier ausschwitzen, wenn der Nikolaus geübt Schokokram in Schuhe schiebt, Rentiere mit roten Nasen in den Supermärkten grasen, wenn das Fernsehen ungehemmt Schmalz und Schmus ins Zimmer schwemmt, wo im kalten Winterwald Bert in Lisa sich verknallt und die zwei trotz Schnee und Regen heftig sich zusammenlegen, denke ich, es ist soweit. Sei willkommen, Weihnachtszeit.
Holm, was wünschst du den Hörern?
Ja, ich wünsche denen natürlich eine frohe Weihnachtszeit und dass sie gut ins neue Jahr kommen und ja, was man sich in China wünscht, Gesundheit, Glück und langes Leben.
Das ist ein guter Wunsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Wortart. Die nächste können Sie dann hören am 11. Januar. Gast wird sein die Iserlohner Autorin Sabine Hinterberger. Alles über die Sendung heute können Sie wie immer auf der Webseite von radio-iserlohn.de nachlesen. Auch ich wünsche Ihnen frohe und geruhsame Festtage, ein friedliches neues Jahr. Noch einen entspannten Abend, eine geruhsame Nacht und bleiben Sie belesen. Ihr Moderator Klaus Garst.
Föhlock, von Bürgern für Bürger.